Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das ist mein erster Podcast. Ich möchte mich da mal ein bisschen ausprobieren. Ich hoffe, euch gefällt und ich finde ein paar Zuhörer. Diesen Podcast möchte ich über 7 Jahre meines Lebens berichten, denn ich war mal drogenabhängig, hab's dann geschafft, clean zu werden durch eine Therapie, habe jetzt ein geregeltes Leben. Hab einen guten Job, der sehr viel Spaß macht. Bin Feuerwehrmann, freiwillige Feuerwehr. Ja, hab mein Leben wieder in den Griff gekriegt. Sagen wir mal so, mit diesem Podcast möchte ich Leute erreichen, die sich dafür interessieren. Mal aus der Sicht eines minderjährigen Drogenabhängigen zu erfahren, sage ich mal. Damals war ich noch minderjährig, jetzt bin ich 20 Jahre alt. Ja, und vielleicht manche davor bewahren, dass die dieselben Fehler machen wie ich. Oder vielleicht dazu anregen, wenn man selber Drogen nimmt, dass man aufhört, dass man es nicht zu weit kommen lässt. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Die ersten Folgen werden natürlich erstmal nicht so akkurat sein, da es mein erster Podcast ist. Es ist sehr schwierig darüber, also was heißt darüber zu reden, selber mit seinem Handy zu reden, sage ich mal. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, ich fange mal an. Also alles begann 2011. Da bin ich mit meiner Familie von Bayern nach Sachsen gezogen. Meine Eltern sind getrennt. Mein Vater wohnt noch in Bayern. Meine Mutti noch in Sachsen. Und da ging's los. Ich war nicht der Schlankeste früher, bin ich immer noch nicht. Ja, und ich kam aus Bayern. Das ist bei in der fünften Klasse. Ich bin Ende der fünften Klasse. Gegen Pfingsten sind wir umgezogen nach Sachsen. Ich war nur ein paar Wochen noch in der fünften Klasse und dann waren auch schon Sommerferien. Ja, war erstmal nicht so leicht. Die erste Zeit, die ging eigentlich relativ gut. Ja, erstmal Anschluss finden war sehr schwierig. Die Freunde in der Schule, viele kannten sich noch aus der Grundschule. Es hatten sich schon ihre Grüppchen gebildet. Wenn man da Ende des Schuljahres hinkommt, hat man es da nicht sehr leicht. Schon gar nicht, wenn man nicht aus der Stadt kommt und aus Bayern kommt und viele die Aussage hatten, ja, scheiß Wessi oder sowas, ne? Ja, die ersten Wochen eingefunden, ja, Sommerferien, man hatte keine Freunde, man war viel zu Hause. Ich bin ein großer Tierfreund, ich war viel im Tierpark. Ich habe von meiner Mutti, wo wir umgezogen sind, eine Jahreskarte für den Tierpark dort in der Stadt bekommen. Ganz lustig, die erste Fahrt dorthin habe ich mich völlig verfahren. So wie ich mich erinnern kann, habe ich sogar auch geheult, weil ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Eigentlich ganz lustig. Jetzt im Nachhinein lache ich drüber. Damals war es schwierig gewesen. Ja, erstmal in die Klasse einzufinden, dann sechste Klasse. Ich hatte dann ein paar Freunde gefunden, mit denen ich so nach der Schule mal gequatscht habe oder mal Fahrradfahren gewesen oder sind in den Wald gegangen, eine Hütte bauen oder so. Viele kennen das selber vielleicht. Wenn man Dorf war es nicht, aber es lagen viele Dörfer drumherum. Ja, und ja, da habe ich mich so ein bisschen eingefunden. Da war ich noch relativ gut in der Schule. Das Gute war, in Bayern zum Beispiel gibt es ja Hauptschule, Realschule, Gymnasium. In Sachsen gibt es ja sowas wie Hauptschule nicht. Da gibt es ja nur Hauptschulklassen und das wird auch erst nach der 6. Klasse entschieden. In Bayern bin ich noch auf die Hauptschule gegangen. Dort hatte ich dann die Chance, meinen Realschulabschluss zu machen, wo ich sehr glücklich drüber war. Und ja, wir haben eine Fahrradstrecke, haben wir damals im Wald gebaut gehabt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Hütten gebaut, wir waren jeden Tag nachmittags unterwegs, wo schönes Wetter war. Und dann begann, ein paar Leute konnten mich nicht leiden, weil ich ja, wie gesagt, aus Bayern kam. Aber solche Leute hat man immer, mit denen man nicht klarkommt. Meine Mutti hat immer dazu gesagt, du musst keinen heiraten, komm mit denen klar. Irgendwann siehst du sowieso nicht mehr wieder, wenn du aus der Schule raus bist, dann in ein paar Jahren. Ja, und irgendwann ging es los. Da ist eine neue Klassenkameradin reingekommen in unsere Klasse. Die kam vom Gymnasium, ist die zu uns gewechselt und kannte aber ihre beste Freundin, ging bei uns schon in die Klasse und die war auch sehr, sehr anerkannt. Hübsches Mädchen gewesen, ist sie immer noch. Und ja, wie man mit 12 ist, verliebt man sich. Ja, verlieben kann man es nicht nennen. Mit 12 weiß man auch nicht, was Liebe ist, ne? Und dann hatte ich mit ihr geschrieben, ganz viel hin und her geschrieben, ganzen Tag nachmittags. Und man war glücklich, man dachte, es wird die erste Freundin oder so. Ja, und dann ging's los. Die gute Dame hatte mich verarscht, so, wenn ich das so sagen kann. Das alles, was ich geschrieben hatte, hatte sie einen Tag mal in der Pause, in der Hofpause, der ganzen Klasse vorgelesen. Und Kinder können in dem Alter sehr, sehr gemein sein. Und dann ging's los mit dem Mobbing. Alle haben mich ausgelacht, haben mich fertig gemacht. Da wurde ein Schokoriegel, sag ich mal, der durch den Mülleimer gezogen, den Mülleimer reingeschmissen, wieder rausgeholt, über den Boden gezogen und dann mir auf den Tisch gelegt und hier fress du fettes Schwein. Und nur solche Sprüche kamen, was sehr, sehr schlimm für mich war. Und wir hatten sowas wie eine Anführerin in der Klasse, sage ich mal. Und was sie sagte, war Gesetz, haben halt auch alle gemacht und die hat halt mitgemacht. Und ich wurde bis aufs Letzte fertig gemacht. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule gehen. Ich habe mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen zu meiner Mutti. Mutti, mir geht's nicht so gut. Ich habe Bauchschmerzen. Mir ist schlecht. Irgendwie sowas, dass ich ja zu Hause bleiben kann, weil ich nicht mehr in die Schule gehen wollte. Die Freunde, die ich vorher hatte, bevor die Neue in unsere Klasse gekommen ist, die haben sich dann leider der Gruppe mit angeschlossen und waren mit gegen mich und haben mich mitgemobbt. Und ja, verpiss dich wieder in den Westen und nur solche Sprüche durfte ich mir anhören und du fettes Schwein und was denkst denn du dir, dass du so eine abkriegst und alles sowas, was sehr, sehr schlimm damals für mich war. Und irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, mich zu ritzen, was kein Ausweg ist. In dem Moment hilft es dir zwar sehr, weil dein Körper streut dir Endorphine aus, dass die Wunden wieder zu heilen. Und aber im Nachhinein sieht's nicht schön aus. Man hat halt Narben dann, ja. Und das ging halt eine ganze Zeit. Und mit jedem Spruch bin ich immer mehr kaputt gegangen. Ich hatte keine Lust mehr rauszugehen. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Ich hatte immer Angst vor jedem neuen Spruch, der kommen könnte von meinen Klassenkameraden. Die Lehrer haben natürlich nichts mitgekriegt, haben nichts gemacht. Und ich war einfach am Ende mit meinen Nerven. Und das mit 12 Jahren. Ich habe dann angefangen, also ich hatte damals, bevor wir, ja, wo ich erfahren habe, dass wir nach Sachsen ziehen und ich wusste, ich verliere meine Freunde, hatte ich schon mal geraucht, mal probiert, sage ich mal. Und dann, wo das dann mit dem Mobbing losging, habe ich dann auch wieder angefangen mit Rauchen. Was jetzt angefangen? Da habe ich dann richtig angefangen zu rauchen. Zigaretten besorgen war dort damals war es noch sehr leicht. Es gab einen Dönermann, da konnte man reingehen und sich Zigaretten am Automaten holen. Der hatte sich dann umgedreht in dem Zeitraum, wo man drinne war. Man konnte auch nur reingehen, wenn kein anderer Kunde drinne war. Oder dann hatten wir beim Berufsschulzentrum gegenüber, das Back in Snack hieß das, glaube ich, Back in Snack Egg oder sowas, hieß das. Dort stand da auch ein Zigarettenautomat, den man einfach benutzen konnte, wo keiner was gesagt hat. Ja, und da ging es los dann mit Rauchen. Ja, und da habe ich geraucht. Und das dann zu verheimlichen vor den Eltern war schon schwierig. Klar, man hat's gerochen, dass man nach Zigarettenrauch stinkt. Was hat man gemacht? Nach Hause erstmal ins Bad, Zähne geputzt, Hände gewaschen und mit Deo eingesprüht. Na, so der Klassiker gewesen. Und ja, das Geld dafür, das war natürlich das Taschengeld gewesen. Und damals hat man ja auch nicht so viel geraucht. Da ist man mit einer Schachtel. Wie lange bin ich damit hingekommen? 2 Wochen vielleicht. Ja, und da ging es los mit Rauchen. Mit 12 Rauchen ist nicht gut. Ja, und dann natürlich jeden Tag zu Hause. Man wusste nicht, was man machen sollte. Man hatte keine Freunde, es war schon schwierig. Und man hatte dann halt finstere Gedanken. Keiner hat ihn lieb, keiner will ihn. Ja, das ist schon schrecklich. Und ja, das war's heute erstmal mit der Folge. Mit der zweiten Folge. Wenn es euch gefallen hat, hört euch die zweite Folge an. Es geht weiter. Ja, wie soll ich beenden? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge. Hört in der zweiten rein und wir sehen uns und tschüss. Herzlich willkommen, Leute. Grüßt euch. Heute geht's mit Folge 2 weiter. Heute geht's drum Ritzen durch Mobbing. Ich hatte ja schon mal das Thema kurz angeschnitten in Folge 1. Ja, das Mobbing ging natürlich weiter. Es wurde nicht besser. Ab und zu habe ich mal krank gemacht, bin ich zu Hause geblieben. Weil irgendwann hat meine Mutti auch gesagt, hier, du kannst nicht immer krank machen, du musst in die Schule gehen. Klar, Schule ist wichtig, ne? Man muss ja auch was lernen und was mitkriegen. Und ja, das Mobbing, das ging halt weiter. Ich wurde geschubst, dann mit Papierkügelchen im Unterricht abgeschmissen. Dann wurde mir so Kinderpinguin, kennt ja jeder, wurde auch auf den Boden geschmissen, glaube ich, und glaube in Tafelschwamm reingeditscht und auch wieder auf den Tisch gelegt. Und hier ess, da bist du glücklicher und nur so. Und meine Reaktion war, ich habe das halt vom Tisch runtergeschubst so mit der Hand, das ist halt gegen die Wand geklatscht, hing halt an der Wand dran. Ja, war nicht gut gewesen, aber was sollte ich machen? Irgendwie wehren musste ich mich. Und man wollte ja auch jetzt nicht vor allen heulen. Wird man ja noch mehr gemobbt, ne? Und das Schlimmste war, die Lehrerin kam rein, hat natürlich gefragt, wer das war und alle, ja, er war das. Und alles auf mich geschoben. Ja, klar, ich war es, aber mir hat halt auch keiner geglaubt, was halt vorher passiert ist, ne? Natürlich, die Mehrheit sagt, nee, so war es nicht. Und wem wurden da geglaubt? Natürlich der Mehrheit, ne? Und ja, ich muss es natürlich wegmachen. Alle mich ausgelacht und dann ging es irgendwann los, dass ich mich halt auch gewehrt habe. Ich habe halt auch zurückgeschlagen aber ich wurde halt immer weiter ausgelacht. Und da, fettes Schwein, kommst du mir nicht hinterher. Und ja, es war schlimm gewesen. Am Pausenhof stand man immer alleine da. Mein Bruder ist damals auch auf meine Schule gegangen. Seine Freunde haben mir auch Sprüche auf der Straße rübergerufen. Mein Bruder hat drüber gelacht, wie ja, fettes Schwein und bababa und nur sowas. Und mein Bruder hat halt drüber gelacht und hat mich halt nicht in Schutz genommen. Das, was ein großer Bruder eigentlich machen sollte. Was mich auch noch mehr verletzt hat, dass selbst mein Bruder da mitmacht. Und es war auch manchmal so weit, dass ich damals mich mit einer Klinge im Unterricht geritzt habe, weil ich so fertig war und am Ende war ein Arm aufgeschnitten und geblutet. Und ja, und dann halt irgendwie trotzdem versteckt, weil wenn die das sehen, die Klassenkameraden, ja klar, wird noch mehr drüber gelacht. Und ja, das ist schlimm, dass es Kinder so weit bringen, dass sich ein einzelner Schüler, ein Kind mit 12 Jahren, da war ich dann 12 gewesen, ich hatte dann zwischendrin meinen 12. Geburtstag mal auch nur mit Familie gefeiert, keine Freunde gehabt, ne? Und ja, wie war es denn da gewesen? Ja, es war schlimm. Gar keine Frage. So, wenn man sich mit 12 ritzt und keinen Ausweg mehr sieht, als sich selbst zu verletzen, was man nicht machen sollte, weil Mobbing ist nicht schön. Und ich hatte, was halt noch mit dazu kam, ich hatte nicht die teuersten Klamotten. Ich habe ja noch zwei größere Geschwister und wir haben vom Taco oder Kick haben wir Klamotten gekriegt, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fand. Meine Mutti ist alleinerziehend gewesen, ne? Und das war halt auch wieder ein Thema, wo du angegriffen wurdest von anderen Mitschülern und ausgelacht worden bist. Ja, kannst ja nicht leisten und du Assi und nur sowas. Und meine Schwester hat es dann mal mitgekriegt, dass ich mich geritzt habe. Die hat es dann gesehen und hat dann natürlich auch mit mir drüber geredet. Aber ich wollte halt auch, dass es meine Mutti nicht rauskriegt, weil ja, die Mutti macht sich dann natürlich Sorgen. Und wenn die Mutti dann in der Schule anruft und sagt, hier, was ist denn hier los? Und kümmert euch doch mal drum und es wird mit den Mitschülern geredet, ist es natürlich gleich wieder ein Punkt, wo man gemobbt wird, wo man angegriffen wird. Deswegen. Und ja. Und es ging halt weiter mit den Ritzen. Und irgendwann hat es dann mal meine Mutti gesehen. Und hat dann natürlich auch geweint. Und ja, und warum und weshalb? Und da habe ich halt gesagt, ja, na, ich weiß auch nicht, ich wollte es mal ausprobieren. Und so hat man sich halt Ausreden einfallen lassen, dass halt der Fall nicht eintritt, dass sie die Schule kontaktiert. Und ja, es ging halt weiter so. Ich wollte halt weiter nicht in die Schule gehen. Ich habe es bereut, dass ich damals ja gesagt hatte, dass wir nach Sachsen ziehen. Meine Mutti hatte uns ja gefragt, ob wir das okay finden. Und ich wollte einfach wieder zurück in meine alte Heimat, zu meinen alten Freunden wieder, wo das Mobbing halt nicht war. Da hat mich jeder akzeptiert, so wie ich bin. Und in der neuen Klasse nicht. Keinen Anschluss gefunden. Und ja, und es ging halt dann weiter. Die alten Freunde, die ich dann wieder hatten, die standen dann irgendwann wieder zu mir und hatten gesagt, ja, es war blöd von uns gewesen. Und wir wissen auch nicht, warum wir es gemacht haben. Wir wollten halt nicht auch ausgeschlossen werden. Wir hatten Angst, auch gemobbt zu werden. Und ja, ich hatte dann mal wieder was zu tun nachmittags, wo man mal rausgegangen ist. Aber das Mobbing in der Schule war halt immer noch. Und die neu in die Klasse gekommen ist, die hat halt auch weiter über mich gelacht und da und bist auch nicht drauf reingefallen. Und so jemanden wie dich würde ich niemals nehmen. Und das war wieder ein Grund, mich wieder zu ritzen. Und das ging, wie lange wird denn das gewesen sein? 3, 4, 5 Monate bestimmt ging das weiter. Und irgendwann hat sie meine Mutti wieder gesehen, dass ich es wieder gemacht hatte. Und dann hat sie sich dann echt Sorgen um mich gemacht. Da habe ich auch mit ihr dann geredet wegen dem Mobbing. Hatte ihr aber auch gesagt, dass sie bitte nicht in der Schule anrufen soll und das bitte nicht sagen soll in der Schule, weil ich halt Angst habe, dass ich dann noch mehr gemobbt werde. Und dann hat halt meine Mutti sich halt irgendwie Hilfe holen wollen, weil sie konnte mir in dem Moment nicht helfen, weil ich ja nicht wollte, dass sie in der Schule anruft, ne? Und dann hat sie sich dann, ich glaube, mit meiner Hausärztin hatte sie damals gequatscht gehabt, oder mit meiner Kinderärztin hatte ich da nicht mehr, ich bin zu einer normalen Hausärztin schon gegangen. Da hat sie sich dann Hilfe geholt und hat dann mit ihr drüber gequatscht und dann hat sie eine Überweisung zum Jugendtherapeuten bekommen für mich. Ja, hatte ich auch erstmal Angst, dorthin zu gehen. Weil man weiß nicht, was für Fragen kommen auf ihn zu, wie wird das sein und so. Und dann hatten wir einen ersten Termin gehabt beim Jugendtherapeuten, der echt ein cooler Typ war, der gut drauf war, der mich echt wieder aufgemuntert hat. Und der hat mir dann so ein paar Tipps erstmal gegeben, wie ich erstmal in der Schule klarkomme, bevor wir wirklich damit anfangen, dass ich mit den Ritzen aufhöre. Klar, er hat zu mir gesagt, hör bitte auf damit erstmal. Wir finden schon eine Lösung, wir kriegen das wieder hin. Und dann die Anführerin in der Schule hatte das dann mal mitgekriegt, dass ich mich geritzt habe im Unterricht und die hat dann Stopp gesagt, es reicht jetzt. Ihr hört alle auf. Weil sie dann selber gemerkt hat, gut, wir haben es ein bisschen zu weit getrieben mit ihm. Ja, und wo ich dann erstmal glücklich drüber war, weil das Mobbing aufgehört hat, erstmal. Und dann habe ich dann gemerkt, wenn ich große Klappe habe zu den Lehrern, wenn ich nicht mehr mitmache, wenn ich mich wehre, wenn ich in der Schule nicht aufpasst, keine Hausaufgaben mache und den Klassenclown spiele. Ich war dann wirklich der Klassenclown. Da habe ich Anerkennung gekriegt. Da fanden sie mich auf einmal alle cool. Was in dem Sinne, jetzt im Nachhinein sage ich, es war nicht gut gewesen von mir, weil was ist das für eine Aussage eigentlich so? Man passt in der Schule nicht auf, man spielt einen Klassenclown, man kriegt Anerkennung. Das ist nicht richtig, weil man verbaut seine eigene Schulbahn und nicht die der anderen. Die anderen haben ja nie Ärger gekriegt. Aber ich schon. Und mit den Ritzen hatte ich dann auch aufgehört, aber kaputt innerlich im Kopf war ich trotzdem, weil das hat mich trotzdem verletzt. Das, was die gesagt haben. Ich konnte das auch nicht so leicht vergessen. Und dann alle auf immer auf Freunde tun, das fand ich auch nicht schön. Dann, weil, wieso? Wieso haben die das gemacht? Die Frage war halt immer noch da. Ich habe denen ja nichts getan. Ich war ja einfach nur neu und habe mit einem Mädchen geschrieben und hab halt, ja, die Sachen, die ich geschrieben habe, waren vielleicht peinlich gewesen, wie, ja, ich will abnehmen für dich. Und sowas habe ich halt geschrieben damals, na. Ja, aber warum? Man sollte sich niemals verändern für jemand anderen. Entweder man wird so akzeptiert, wie man ist, oder das sind keine richtigen Freunde, oder das sind halt nicht die richtigen Leute, mit denen man verkehrt, ne? Und ja, das war zum Thema Ritzen. Das war jetzt ein großer Zeitraum in einer kurzen Zeit zu erzählen, aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Das ist 8, 9 Jahre her, ne? In den späteren Folgen, wo ich dann schon mehr noch weiß und ein bisschen mehr zu erzählen habe, werden die Folgen wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden. Und das war's mit Folge 2. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Und wenn es euch Spaß macht, oder was hier Spaß macht, wenn ihr euch dafür interessiert, wie es bei mir weiterging und wie mein Leben weiter verlaufen ist, dann in der Schule weiter, dann schaltet gerne die nächste Folge ein, Folge 3. Wo ich da ein bisschen was drüber erzähle, wie es beim Jugendtherapeuten war, wie er mit mir, also über was er mit mir gesprochen hat und wie er mir in dem Thema geholfen hat, dann bis Folge 3 und tschüss. Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zu meinem Podcast, wieder Folge 3 heute. Heute geht's, wie ich in Folge 2 am Ende angekündigt habe, um meinen Jugendtherapeuten, wo ich damals war. Ja, die erste Sitzung war mit meiner Mutti gewesen, soweit ich mich entsinnen kann. Da wollte halt wissen, warum mache ich das und wie oft ritze ich mich und was in der Schule so wirklich los ist und wie die Leute mit mir umgehen und sowas halt. Ja, habe ich halt erzählt und dann hat er mir geholfen, mein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ja, hat mit mir über mein altes Leben geredet. Ich war früher jeden Tag auf dem Bauernhof und habe dort mitgeholfen und gearbeitet, als ich noch in Bayern gewohnt habe. Und hat da mit mir drüber gequatscht und wollte einfach am Anfang wissen, was ich für ein Typ halt bin. Und was meine Hobbys sind, was ich mag und sowas. Ja, habe ich alles erzählt, so dass er mich ein bisschen einschätzen konnte. Und dann haben wir weiter drüber gequatscht, über das Mobbing halt, wie das alles gekommen ist. Ja, wie ich dagegen angehen kann, ohne auszurasten, wie ich es ja auch gemacht habe. Ich bin immer ausgerastet und bin dann weggerannt. Was ein Fehler war, weil die anderen Leute, die Mobber, nenne ich mal jetzt so, die haben gemerkt, da, wir treffen den. Das verletzt ihn und das, was wir sagen, das, was wir tun. Und damit haben sie das erreicht, was sie wollten. Was schwachsinnig eigentlich ist. Und er hat mir halt beigebracht, einfach stehen bleiben, drüber lachen. Selber drüber lachen. Was die sagen. Über die Dummheit der anderen lachen, so in dem Sinne. Und einfach locker bleiben und abprallen lassen. Was natürlich die erste Zeit ist, das sehr schwierig. Weil natürlich trifft's ihn und das dann nicht zu zeigen, dass es ihn verletzt und dem keinen Halt zu machen, ist halt schon schwierig. Und da war ich beim Jugendtherapeuten, war ich jeden Dienstag war ich. Ich glaube, die erste Zeit war ich dienstags und donnerstags dort. Immer eine Stunde hatte ich Gespräch bei ihm gehabt. Und dann, ich glaube, nach einem Monat oder so war ich dann nur noch jeden Dienstag dort und habe mich mit dem unterhalten. Ja, die erste Zeit hat mich meine Mutti immer hingefahren, mal meine Schwester. Und dann irgendwann bin ich auch selber mit dem Bus gefahren. Und da haben wir halt besprochen, so wie ich mich selber akzeptieren kann, so wie ich bin. Wie ich halt, wie gesagt, dagegen angehen kann. Und dass ich halt eine Lösung halt finden, dass ich halt nicht drauf eingehe, was die sagen und das nicht zu nah an mich rankommen lasse, weil es macht einen kaputt mit der Zeit. Was ich ja gesagt habe, bei mir ging es auch so weit mit den Ritzen. Und das war natürlich auch ein Thema, was mein Therapeut mit mir besprechen wollte. Wieso ritzt du dich? Wieso tust du dir selber weh? Dafür, dass die anderen so böse zu dir sind. Weil ich kann ja nichts dafür. Wieso bestrafe ich mich selber mit sowas? Weil Narben bleiben für immer. Und das ist das Problem. Und später stört's dich irgendwann. Und das hat er halt versucht, mir klarzumachen, dass ich halt wirklich damit aufhöre und halt wirklich merke, dass es dumm ist, sich selber zu ritzen, weil es kein Ausweg ist. Und das, was ich in Folge 1 erzählt hatte, mit dem Endorphin ausschütten, was der Körper macht, um die Wunden halt zu heilen, das hatte er mir dann auch erklärt. Und ja, dann hat er mit mir einen Intelligenztest gemacht. Da, was musstest du denn da machen? Ich glaube, in einer bestimmten Zeit irgendeine Reihenfolge legen oder irgendwie sowas war das. Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und ja, und es war ganz cool. Wir haben auch Spiele gespielt und sowas und über meine Familie geredet, wie mein Familienverhältnis ist und alles. Dafür hat er sich natürlich alles interessiert. Und ja, dann haben wir auch über das Thema mein Bruder gesprochen, dass wir uns halt nicht so gut verstanden haben und er halt auch nie zu seinen Freunden gesagt hat, hier, das ist mein Bruder, lass den in Ruhe, dass er halt mitgemacht hat, dass er halt mit drüber gelacht hat. Das wollte er halt mit mir besprechen. Hat er auch mit meiner Mutter besprochen. Meine Mutter hatte auch, glaube ich, ein paar Sitzungen mit ihm alleine gehabt, um mit ihr drüber zu quatschen, wie sie in solchen Situationen handeln kann, wie sie mich aufbauen kann. Und auch wegen meinem Bruder halt, dass sie halt auch mal mit meinem Bruder redet und sagt, hier, hör mal auf. Aber das wollte ich wiederum nicht, weil klar, wir sind Brüder so. Und wenn man da zu Mutter Petzen rennt, sage ich jetzt immer, und das ist halt nicht schön dann sowas, ne? Und ja, ich hatte ja dann auch Freunde wieder gehabt, so ein paar, mit denen ich ja am Anfang auch, bevor das Mobbing losging, zu tun hatte. Und dann wurde es natürlich dann blöd, jeden Dienstag dorthin zu rammeln. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dort war. Ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so war ich bei dem gewesen und haben halt immer gequatscht. Und irgendwann, wo ich dann für mich gesagt habe, ja, ich brauche das nicht mehr, hat auch mit mir Hausaufgaben gemacht und Schule und halt so einfach normal gequatscht, was ich halt jetzt mit meinen Freunden mache. Und ja, das Blöde war ja, dass ich dann in der Schule doch nicht so gut geworden bin, was ich jetzt nicht geworden bin, dass ich in der Schule abgebaut habe, dass ich immer schlechter geworden bin, hat er natürlich dann auch wiederum mit mir gequatscht und hat mir gesagt, hier, Justin, das ist der falsche Weg, den du einschlägst. So bringt dir das nichts, wenn du so Freunde findest, dafür, dass du nicht aufpasst und nicht mitmachst und sowas. Und ja, war für mich erstmal egal gewesen, was er gesagt hatte, weil ich wollte die Freunde behalten, ich wollte nicht mehr gemobbt werden. Und ja, mit den Ritzen hatte ich ja dann aufgehört. Habe ich ja schon gesagt in der Folge 2. Und ja, geholfen hat er mir auf jeden Fall. Ich würde es auch jedem empfehlen, der Redebedarf hat in irgend so einem Sinn, wenn er gemobbt wird, gehänselt wird, irgendwas in der Art, wie man es auch nennen möchte. Ist schon wichtig, sowas, wenn man jemanden zum Quatschen hat, der neutral ist, der damit nichts zu tun hat, der nicht von der Familie ist und der sich damit auch auskennt. Ja, und der Therapeut kam auch paar Jahre später wieder in mein Leben, aber da müsst ihr noch ein paar Folgen abwarten, bis ihr das erfahrt, bis ich das erzähle. Kommt noch eine gewisse Zeit zwischendrin. So, wie lange ist denn das? Für 5 Jahre? Ja, 5 Jahre kommen noch dazwischen, worüber ich euch berichten werde. Und ja, ein Jugendtherapeut ist eigentlich was ganz Cooles, wenn man es braucht. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, weil er mir das Selbstvertrauen wiedergegeben hat, dass ich mich halt akzeptiert, so wie ich bin, und mir auch sage, ich bin so, wie ich bin. Und ich mag mich so. Und was andere sagen, das ist mir egal, weil ich bin ich und ich verändere mich auch für keinen. Das, was kein anderer geschafft hat. Und ja, und irgendwann fand das auch gut, dass ich halt Freunde gefunden hatte, dass wir auch viel unterwegs waren. Und ja, wir waren dann, ja, immer weiß ich noch, das war glaube ich mit einer der letzten Sitzungen, da hatte ich dann schon, waren wir mit meinem Freundeskreis in einem Abrisshaus, was dann auch in 2, 3 Folgen nochmal eine Rolle spielt. Waren wir drinnen und haben dort Graffiti gesprüht und da war ich bei dem gewesen, er hatte so Lackdosen im Rucksack, die geklimpert haben, da wollte er natürlich wissen, was das ist, für was ich die brauche. Habe ich dem erzählt, dass wir, ich glaube, ein Baumhaus oder so hatten, wo wir dann halt ein bisschen rumgesprüht haben und geübt haben und so. Das fand er voll cool und war auch richtig stolz, was aus mir geworden ist, wie ich mich in dem Dreivierteljahr aufgebaut habe, selber aufgebaut habe, meine Freunde gefunden habe. Und ja, geraucht habe ich immer noch, das wusste er natürlich nicht, weil dann hätte ich, glaube ich, gleich wieder Ärger gekriegt, beziehungsweise hätte er es höchstwahrscheinlich auch meiner Mutter gesagt. Und ja, die 10 Minuten haben wir gleich wieder voll. Die Folge 3 ist fertig. Ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen zu meinem Therapeuten, zu meinem Jugendtherapeuten. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich sag selber, die ersten Folgen werden ein bisschen langweilig werden. Ich werde gucken, dass ich die ersten Folgen schnell wegkriege und hochgeladen kriege, dass es dann ein bisschen spannender wird, wenn es dann auch wirklich zu den Drogen kommt, wie ich angefangen habe und so. Dann schönen Tag noch und tschüss, wir hören uns in Folge 4. Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zur Folge 4 von meinem Podcast. Um ehrlich zu sein, wie ich wirklich anfangen soll, der Anfang von jeder Folge, weiß ich noch nicht ganz. Das pegelt sich hoffentlich bald ein. Und ja, heute geht's drum, die ersten richtigen Freunde. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass das Mädchen, was der Auslöser war, dass ich damals gemobbt worden bin, mit in diesem Freundeskreis war, dann ganz lustig. Der hat sich auch dafür entschuldigt, dann dafür, dass sie mir das angetan hat. Ja, ich habe ihr natürlich verziehen. Wir waren dann 13 gewesen. Ja, und die zwei Kumpels, mit denen ich früher auch unterwegs war, vor dem Mobbing, während des Mobbings dann irgendwann auch. Wir waren eine Gruppe aus 5 Mann, wir 3 Jungs und das Mädchen, durch das ich gemobbt worden bin, und ihre beste Freundin. Ich nenne keine Namen, aus bestimmten Gründen, ja, um, was heißt, die zu schützen, aber ich weiß nicht, ob sie das möchten, dass ich die Namen erwähne, deswegen mache ich es einfach nicht. Und ja, wir waren viel unterwegs gewesen. Wir waren größtenteils im Dorf, wo die zwei Kumpels von mir gewohnt hatten. Und da ging so eine Hauptstraße runter. Und wenn man runtergefahren ist, auf der rechten Seite war das Kaufland gewesen dort in der Stadt. Und links waren so Abrisshäuser, das waren so Baracken, sage ich mal, dachten wir zumindest. Was jetzt dachten wir, das war so. Dort sind wir rein, wo wir auch Graffiti gesprüht hatten, was ich erzählt hatte in Folge 3, wo ich beim Jugendtherapeuten mit den Graffiti-Dosen war, und haben dort gechillt, haben Shisha geraucht. Ich hatte immer das Glück, damals war das mein Glück, dass ich immer älter aussah. Ich habe schon Shisha gekriegt im Tabakladen und auch dann Zigaretten. Ich musste mal für alle Zigaretten kaufen. Obwohl ich ja nicht der Jüngste. Ich war so in der Mitte. Das Mädchen, durch das ich gemobbt worden bin, die war die Älteste. Die war schon 14. Der eine Kumpel von mir war auch schon 14. Dann kam ich mit 13 und dann kam ein anderer Kumpel und dann die beste Freundin von dem anderen Mädchen. Und ja, dort haben wir Graffiti gesprüht. Wir waren so blöd gewesen, haben auch unsere Namen, unsere Vornamen dorthin gesprüht und haben uns ein bisschen ausprobiert und haben dort Mist gemacht. Sag ich so ganz einfach. Wir haben die Scheiben kaputt gemacht, wir haben die Lampen zerschlagen, wir haben Feuerlöscher gefunden und haben die Feuerlöscher dort leer gesprüht. Pulverfeuerlöscher waren das. Das war ein Nebel gewesen, das sage ich euch. Das hat wirklich wie Sau genebelt, wenn ich das mal so sagen kann. Ja, und haben da drin halt gequatscht, Musik gehört und sowas. Sag mal, wir haben uns nach der Schule meistens dann getroffen und sind dann zusammen dorthin. Wir waren unterwegs gewesen, abends, wenn es dunkel war, haben Straßenschilder abgeschraubt und sowas und haben die dort mit reingenommen. Bei Kaufland, da war so eine untere Einfahrt, da hing eine Schranke. Die abhängen, die hingen nur noch an ein Stück Plastik dran, ein Stück von der Schranke. Die haben wir abends dort abgemacht, wir 3 Jungs, und standen dann damit am Straßenrand und haben auf die Mädels gewartet. Ja, das war richtig lustig gewesen. Haben wir auch mit dort reingenommen. Und einen Abend, weiß ich, da sind wir, ein Kumpel von mir, der hatte eine Fackel selber gebaut an dem Stock, da hing eine Dose drauf, die hat er festgemacht. Und hatte die, weil die nicht mehr richtig gehalten hat, mit Panzertape umwickelt und festgemacht. Und dort drinnen dann ein Tuch, was in flüssigen Wachs getaucht wurde, reingemacht. Und das haben wir angezündet. Da sind wir dort abends im Dunkeln hin. Und haben die dort an die Wand gelehnt, waren dort im Raum. Ich empfehle niemals nachmachen. Weil, ja. Also eigentlich jeder klare Menschenverstand weiß, dass man das nicht machen sollte. Vor allem, weil Klebeband schmilzt. Und da ist das Flüssige, also das Panzertape ist geschmolzen und ist dann runtergetropft auf den Boden. Und das war Teppichboden gewesen. Und ja, und dann hat angefangen, der Teppich zu brennen. Und da sind auch Rohre lang gelaufen, wo wir nicht wussten, was dort durchläuft. Das waren Heizungsrohre gewesen. Wir wussten nicht, ob da Gas durchläuft oder Öl oder sowas. Auf jeden Fall war es nicht so gesund gewesen. Lene Kumpel schreiend rausgerannt. Die Mädels natürlich hinterher, die eine davon. Wir haben die Fackel nur mitgenommen, weil die eine von den Mädels Angst im Dunkeln hatte. Oder nachtblind, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja, und der eine kommt auch noch rausgerannt und ich, so klar wie ich gedacht habe, habe versucht, das Feuer auszuschlagen mit einer Decke. Die Decke hatte dann auch angefangen zu brennen, aber wir haben es Gott sei Dank ausgekriegt und sind dann rausgegangen aus der Hütte dort. Was sehr, sehr gut war, dass es nicht abgebrannt ist dann, weil das wären Schäden gewesen und die hätten 100 pro rausgefunden, wer es gewesen ist, wegen Fingerabdruck oder irgendwas. Weil wir hatten auch unsere leeren Sprühdosen nur drinnen liegen gelassen, wo die Fingerabdrücke drauf waren, keine Handschuhe angezogen. Und ja, und jeden Tag waren wir mal dort gewesen. Da hat der eine Kumpel, das war so ein langer Gang und da gingen halt immer die Räume weg. Und zwischendrin war dann eine Holztür gewesen und dann die nächste Tür, wo man auch wieder rausgekommen ist, das war eine Glastür. Und da standen Bauarbeiter an der Tür und haben dort reingeguckt. Und der eine Kumpel, warum auch immer, hat er den Feuerlöscher genommen und hat damit die Tür zerkloppt. Und er hat dort, da ist ein Loch rein und das Loch wurde immer größer, bis er durchgepasst hat und hat dann mit den Füßen noch und die Bauarbeiter haben das gesehen. Ja, wir losgerannt. Raus und um die Ecke und dort sind auch welche gekommen. Und dann sind wir gerannt, so schnell wie wir konnten. Das, ja, so, es war dumm gewesen. Also so schnell habe ich mich noch nie rennen sehen. Und ja, wir haben eigentlich nur Blödheiten gemacht. Dann waren wir im Kaufland. Wir waren eigentlich jeden Tag im Kaufland, haben Schinken-Käse-Croissant gekauft, eine Müllermilch und eine Deodose oder zwei, drei Deodosen. Haben mit der Fackel, haben wir auch ein Tuch wieder in Wachs getaucht, das angezündet, in ein Erdloch oder da war auch so eine April, so eine leerstehende Hütte gewesen, waren keine Fenster, keine Türen mehr drin, haben das dorthin oder ein Loch gegraben, das Tuch reingelegt und eine Deodose rein und sind dann weggerannt oder haben uns irgendwo versteckt und haben uns dann ganz doll gefreut, wie laut das knallt. Total doof gewesen. Ja, sowas haben wir halt in unserer Freizeit gemacht. Warum auch immer. Jetzt im Nachhinein weiß ich es nicht. Wir fanden es, glaube ich, einfach cool. Und es war gefährlich gewesen, sage ich mal. Und ja, es war halt der Reiz gewesen. Einmal, es war auch ganz lustig, da habe ich auch dann richtig Ärger zu Hause gekriegt. Da wollte ich auch bei dem einen Kumpel schlafen. Und wir waren wieder zu dritt unterwegs und der eine Kumpel hält eine Plastiktüte auf. Und ich bin auf die Idee gekommen, ja, Feuerzeug und Deodose sprühen Flammenwerfer in die Tüte rein. Aber das Blöde war, dass die Flammen zurückgekommen sind und bei meinem Kumpel die Haare oben abgebrannt sind und ein Stück von den Wimpern und bei mir auch. Ja, das sah natürlich kacke aus. Und dann sind wir auf die Idee gekommen mit unseren 13 Jahren. Komm, wir schneiden uns selber die Haare gegenseitig. Ich bei ihm geschnitten, sah alles schick aus. Es sah wirklich nicht schlecht aus. Da ist die Mutter gar nicht so ausgerastet. Ja, und bei mir hat er geschnitten und geschnitten und geschnitten. Und es wurde immer weniger. Und dann hatte ich einen ganz, man kann es nicht mal Iro nennen. Das war ein ganz dünner Streifen, so ein Kackstreifen auf dem Kopf. Ja, da gab's Ärger. Ich fand mich cool und dann gab's Ärger und dann habe ich es dann schon ein bisschen bereut, weil auch Hausarrest, ich durfte nicht mal bei dem Kumpel schlafen. Ja. Und ja, wir waren viel Fahrradfahren gewesen, wir sind zu tagtäglichen Türen gegangen, zu irgendwas. Und ja, ist dann schon eine gute Freundschaft draus geworden. Ich bin auch mit denen heute noch befreundet. Und ja, und von dem Einkumpel, die Tante, die hat so einen Copyshop, hat man, oder so hieß der, wo du Schreibwaren und sowas kriegst, da waren wir auch viel gewesen, wir sind zu den Pfadfindern gegangen dort im Dorf, was kirchlich war, und es war ganz lustig, also es war eigentlich eine schöne Kindheit gewesen dann, trotz dem ganzen Mobbing, was davor war, es war echt schön gewesen. Und wir haben auch echt viel erlebt, wir waren viel draußen gewesen. Klar, wir haben viel Mist gemacht, was man nicht machen sollte, aber wenn man Langeweile hat, dort in der Stadt gab es sowas nicht wie Jugendclub oder irgendwas für die Jugendlichen gemacht, so was man machen konnte, wo man hingehen konnte und sich beschäftigen konnte. Da sind wir dann halt auf solche Ideen gekommen. Ja, das war dann so mein Freundeskreis erstmal für ein Jahr, eineinhalb Jahren. Und ja, und das war's mit Folge 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Heute war es mal nicht so traurig gewesen, die Geschichte. Und ja, in Folge 5 geht's ums erste Mal Alkohol trinken. Mit 13. Ja, dann schönen Tag noch und tschüss. Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zu der Folge 5. Heute geht's um meinen ersten Joint, den ich geraucht habe mit 13 Jahren. Da war ich mit dem besagten Mädchen, was jetzt schon öfters mal vorkam, durch das ich gemobbt worden bin. Ja, die hatte einen Freund gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube 1 oder 2 Jahre älter war der wie sie, der mit seinem besten Kumpel. Die hatten damals gekifft gehabt. Und da sind wir dorthin gefahren. Ich weiß gar nicht, was wir gefahren sind. Ich glaube, Hinzus wurden wir von ihrer Mutter gefahren. Und Rückzus weiß ich es gar nicht mehr. Na gut, ich war auch bekifft gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir Rückzus gekommen sind. Ob wir mit Zug oder Bus gefahren sind, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind wir hingefahren, waren als erstes bei ihm gewesen, haben gezockt am Computer. Die beiden lagen, glaube ich, auf dem Bett und ich und sein bester Kumpel. Also sein bester Kumpel und ich saßen vorm Computer und haben gezockt. Was wir gezockt haben, das kann ich gar nicht mehr sagen. 7 Jahre her, ne? Und ja, und dann ging es halt drum, ja, wir kiffen. Ich so, ja, noch nie was davon gehört, ne? Also, dass es Gras gibt, ja, aber wie das funktioniert, wie das riecht, keine Ahnung davon gehabt, von dem Zeug. Und hat er mir so gezeigt, ja, sah ganz interessant aus, hat ganz interessant gerochen. Hat man ja vorher noch nie so gerochen. Kannte man nicht. Ja, und dann sind wir losgelaufen. Ich glaube, die sind Longboard gefahren oder so. Da sind wir dort los, dort durch das Dorf gelaufen. Waren im Edeka, glaube ich, gewesen. Haben dort was Süßes geholt. Chips und Schokolade und so ein Mist halt. Und war zu trinken. Und dann sind wir losgelaufen und haben uns einen richtigen Platz gesucht. Und da sind wir in irgendeinen Wald, glaube ich, gegangen. Und dann hat er eine Tüte gebaut. Ein Joint. Sah ja alles ganz spektakulär, ganz lustig aus. Und dann hat er den angezündet, weil da das erste, was ich gelernt habe, die Regel war, wer baut, der haut. Also wer den gebaut hat, darf den anzünden. Ja, hat er gemacht und dann hat er schon so gelacht, weil ich es erste Mal gemacht. Ich selber wusste nicht, wie reagiert mein Körper drauf, wie ist das, wie wird das High sein. Und ja, ich immer dran gezogen und also zieh nochmal dran und ich nochmal dran gezogen und also zieh nochmal dran. Und ich ein drittes Mal dran gezogen, er sagt, ja, gib erstmal wieder her. Nach 3 Zügen haben wir immer weitergereicht. Na, ich gemerkt so ganz langsam, wie so schwummrig wurde und es war richtig schönes Wetter, die Sonne hat geschienen. Und da ging es mir dann richtig gut. Ich habe richtig viel gelacht. Ich hatte einen Lachflash gehabt, aber übelste. Und ja, dann habe ich halt noch ganz paar Mal dran gezogen. Und dann das erste Mal den Fressflash, so haben wir das früher genannt. Und Essen. Richtigen Hunger gehabt auf Süßes, auf alles. Also ich hätte alles Essbares dort gegessen. Und dann durch das Essen hat es wieder ein bisschen abgeklungen. Und dann haben wir noch einen geraucht. Ja, und da ging es mir richtig gut. Da war ich glücklich. Die Freundin von ihm, also mit der ich dorthin gefahren bin, die fand es auch ganz lustig. Und da war ja alles schön. Da hat man noch nicht drüber nachgedacht, wie was für Auswirkungen das haben kann. Oder wie weit das gehen kann. Aber erstmal war das ganz schön gewesen. Es war eine Abwechslung zum Alltag, mal in eine andere Welt einsteigen, sage ich mal. Ja, einfach glücklich sein, lachen, viel Spaß zusammen haben und so. Und ich glaube, 1 oder 2 Wochen später kam er dann auch mal zu uns in die Stadt, wo wir gesagt haben, ja, wir rauchen wieder einen Joint. Und da sind wir ewig lang durch den Wald gelaufen. Das hat geregnet, wie bekloppt. Da saß man in irgendeiner Hütte, hat geregnet, wir konnten nicht mehr weiterlaufen, weil es wirklich extrem nass war. Dann haben wir einen gerauchten Joint, da ging es mir ganz gut. Und dann habe ich schon gemerkt, so, oh ja, langsam so das Gefühl, dass man auf Toilette muss, so leichte Bauchkrämpfe. Ja, es ging aber noch auszuhalten.
Dann haben wir dort den Joint geraucht, ein paar Zigaretten geraucht, gequatscht und gelabert und gelacht und alles. Und dann sind wir zu ihr gegangen, nach Hause, es hat ja noch nicht mal ganz so doll geregnet, haben uns dort aufs Sofa gelegt, die hatte ihr Kinderzimmer im Keller gehabt. Und da haben wir uns, glaube ich, einen Horrorfilm oder sowas haben wir uns angeguckt. Ja, ich 13, ich wusste überhaupt nicht mehr, was abgeht. Und ja, dann habe ich gemerkt, mir wird langsam übel, so. Ja, haben wir den Horrorfilm geguckt und dann, ich glaube, nachmittags um 5 oder frühen Abend um 6 rum, so, haben wir den dann zur Bushaltestelle gebracht, haben auf dem Weg nochmal einen Joint geraucht. Da habe ich gemerkt, gut, du musst jetzt nach Hause, du musst aufs Klo. Und dann war die Sache, was machst du zuerst? Übergibst du dich zuerst oder gehst als erstes so aufs Klo? Ja, und dann zu Hause angekommen, sofort ins Bad gerannt und erstmal richtig entleert, aber voll. Dann ging noch nicht alles in die Toilette rein, wo ich mich übergeben habe. Da musste ich das dort erstmal wegwischen und putzen. Und wenn man bekifft ist und eigentlich nicht weiß, wo vorne und hinten ist, das dann wegzuwischen, das ist kein schönes Gefühl, sag ich mal. Ja, und meine Mutter hat mich dann auch gefragt, die hat es natürlich gehört, was los ist. Und ich so, ja, ich glaube, ich habe Magen-Darm. So, dann Zähne geputzt, geduscht und ab ins Bett. Und erstmal den Rausch ausgeschlafen. Und da hatte ich mir dann gesagt, ja, hörst du erstmal auf damit. Ist doch nicht so cool. Weil es mir halt wirklich schlecht ging davon. Das hatte mich erstmal abgeschreckt. Ja, dann so, die Neugier war trotzdem noch sehr groß. Ich hatte immer eine sehr große Neugier, irgendwas auszuprobieren. Das hatte auch der Jugendtherapeut mal zu meiner Mutter gesagt. Und zu mir auch. Dass ich halt, wenn mich irgendwas interessiert, dass ich halt sehr gerne ausprobieren wollen würde. Ja, und wir haben es dann auch ab und zu mal gemacht. Und ja, und das erste Mal Alkohol getrunken habe ich auch in der Zeit, da haben wir irgendeine Geburtstagsfeier gefeiert. Und da haben wir so Biermixgetränke getrunken und so Cocktailgemixtes aus der Flasche. Da hatten wir irgendeinen, kannten wir dort aus dem Dorf, der schon 16 war, der uns das besorgt hatte im Kaufland. Ja, und dann das erste Mal getrunken. Übertrunken habe ich mich damals nicht zu der Zeit, so dass ich mich wirklich übergeben musste vom Alkohol. Das ist nicht passiert. Gut angeheitert gewesen. Natürlich der immer versteckt so heimlich, dass das die Eltern nicht rauskriegen, dass wir was getrunken haben. Und ja, und dann abends saßen wir auch im Zimmer. Das war ganz lustig. Da hat man dann uns, also da habe ich selber gemerkt, dass wir ganz schön angetrunken sind. Da kam auch von irgendeiner die Freundin, die dort auch mit war, die dort auch mit schlafen sollte, der Vater, da mussten wir uns dann alle zusammenreißen. Gar nicht so leicht. Ja, und nächsten Tag nach der Geburtstagsfeier sind wir ins Gymnasium zum Tag der offenen Tür gegangen und haben wir natürlich die Reste mitgenommen und haben dort natürlich auch getrunken. Ja, das war ein lustiger Tag, sage ich mal. Ist nicht gesund, das so jung zu machen. Alkohol ist nicht gut, schon gar nicht in dem Alter. Und ja, aber damals, das war eigentlich ganz lustig gewesen. Man hat sich halt ausprobiert, ausgetestet. Und damals hätte ich ja auch nicht gedacht, wo das mal endet oder wo ich mal ende. Ne? Und ja, das war so das erste Mal, die ersten paar Mal, sage ich mal, die ersten paar Joints, die ich geraucht habe und das erste Mal Alkohol getrunken. Ja, wir waren auch dann in dem Abrisshaus, was ich erzählt habe, wo wir Graffiti gesprüht haben und so, da haben wir, glaube ich, auch mal getrunken oder gerucht. Weiß ich gar nicht, ob wir dort auch mal einen gekifft hatten. Aber eigentlich so normale Menschen, sage ich mal, machen es gar nicht erst, beziehungsweise nach dem ersten Mal probieren und denen geht's so schlecht, so jetzt vom Kiffen her, hören eigentlich oft damit oder machen es nicht nochmal. Aber mich hat das irgendwie gereizt. Es war schön, so zu lachen, gute Laune zu kriegen. Ich musste an nichts denken. Ja, es hat mich einfach abgelenkt und das war echt gut gewesen. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit der Folge 5. Mehr habe ich dazu gar nicht zu erzählen, zu meinen ersten paar Joints und zu meinem ersten Mal Alkoholkonsum. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr weiter erfahren wollt, wie es bei mir weiter verlief, mein Leben, dann schaltet gerne in Folge 6 rein. Und tschüss. Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zur Folge 6. Heute geht's darum, wie ich das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht worden bin und warum. Ja, wir waren ein Kumpel, der damals auch mit in dem Abrisshaus war, wo ich ja drüber gequatscht hatte in Folge 4. Wir hatten so, wie nennt man das? In der Schule hatten wir so eine Projektgruppe, sage ich mal, tierische Spiele hieß die. Da haben wir Spiele für einen Tierpark gebaut. Ja, und da waren wir auf irgend so einem, wie so eine Messe für solche Schulen, wo mehrere solche Gruppen waren. Und die haben halt dort ihre Projekte vorgestellt. Und von dort sind wir wieder zurückgekommen. Und an unserer Schule, gleich um die Ecke, hatten wir einen alten Penny gehabt. Und dort saßen wir mit einer Klassenkameradin, die auch mit in der Gruppe waren. Also sie war in der Parallelklasse gewesen. Und wir saßen dort und haben gequatscht und gechillt und so. Ja, und auf einmal kam die Polizei und wollte unsere Personalausweise haben. Ich hatte meinen 2 Wochen gehabt, gerade mal. Da war ich dann schon 14, 2 Wochen lang. Ich habe meinen zur Jugendweihe geschenkt gekriegt von meiner Mutti. Ja, und die haben gefragt, ja, wie wir hießen, mir unsere Namen gesagt. Und die so, ah, Justin, okay. Und dann kommt mal bitte mit, wir bringen euch gleich wieder zurück. Ich so, gut, okay. Wir losgefahren mit der Polizei. Und, also es war ein Polizist und eine Frau, da stand die Sicherheitswacht irgendwie auf dem Rücken. Keine Ahnung, was das für eine war. Und wir fahren natürlich zu den Baracken, wo wir drinnen waren. Und ich denke mir, ach du Kacke, das kam jetzt raus. Weil ich habe ja auch erzählt, dass die Bauarbeiter uns ja dort gesehen hatten. Und ich denke mal, die werden die Polizei gerufen haben. Und die Polizei wird dann gesucht haben nach den Vornamen. Die werden die ganze Stadt abgesucht haben. Und wir gehen dort rein. Als erstes bin ich rein mit den Polizisten. Mein Kumpel musste draußen warten. Und ich dachte mir so, wenn du jetzt sagst, nein, wir waren das nicht, und er sagt ja, kriegst du Ärger, weil du gelogen hast. Wenn du ja sagst und er sagt nein, kriegt er Ärger und du stehst als Verräter da. Es war gar nicht so leicht. Und wir laufen dort so durch und er zeigt mir das so. Ich so, aha, gut und gut. Und dachte mir so, gut, du sagst nichts. Und dann sehe ich die Graffiti-Dosen auf dem Boden liegen. Und er fängt zu mir an, der Polizist, ja, Justin, sei ehrlich, weil wenn du nein sagst, nehmen wir die Graffiti-Dosen mit und euch auch mit aufs Revier, nehmen Fingerabdrücke und dann kommt sowieso raus, ob ihr das wart. Blieb mir nichts anderes übrig, weil ich wusste, meine Fingerabdrücke sind auf jeden Fall da drauf und die von meinem Kumpel auch, weil wir die gekauft hatten im Billigbaumarkt. Ja. Und ja, wir rausgegangen, ich gesagt, ja, wir waren's. Dann mein Kumpel rein, der auch gesagt, ja, wir waren's. Wir wollten natürlich nicht den Ärger auf uns alleine sitzen lassen, weil wir auch nicht alles alleine gemacht haben. Wir die anderen Namen gesagt, die dort auch mit dabei waren aus unserem Freundeskreis. Ja, dann wurden wir erstmal mit aufs Revier genommen. Ja, ich mit meinen 14 Jahren, ich wusste, wie meine Mutter reagieren wird, wenn das rauskommt. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass er uns wieder zurückbringt, was er ja nicht getan hat. Und dann saß man dort. Ich saß dort bei dem im Pausenraum und mein Kumpel saß dort bei denen im Büro und hat sich mit denen unterhalten. Ich habe das ja alles gehört, die konnten mich ja auch sehen. Und da waren wir da bestimmt 1, 2 Stunden gewesen und mussten dort halt Aussage machen und wieso wir das gemacht haben und sowas halt. Hat er uns halt noch ein bisschen belehrt. Und dann fing er an wegen Telefonnummer. Ich hatte aber meine SIM-Karte der Klassenkamerade, mit der wir dort saßen, am alten Penny, dort gelassen, weil die irgendjemanden anrufen musste. Ich weiß gar nicht mehr wen. Und ja, dann hat er gesagt, na, dann fahren wir euch halt nach Hause. Wir zu mir nach Hause gefahren, angehalten, ausgestiegen. Der geklingelt, war keiner da. Meine Mutter und mein Stiefvater waren einkaufen gewesen. Ja, wir losgefahren, raus aus Dorf zu meinem Kumpel. Den seine Mutter war natürlich da. Ich musste im Auto sitzen bleiben. Die dort drinnen ewig lang gequatscht mit der Mutter, der hat das alles erklärt und so. Wir fahren zu mir nach Hause. Danach stehen bei mir vor der Tür. Geklingelt. Immer noch keiner da. Und dann kamen aber die Eltern von meinem Stiefvater, kamen gerade aus dem Haus raus. Und die haben dann meine Mutter angerufen. Meine Mutter war einkaufen gewesen. Und die kamen dann nach Hause. Er hat ein Polizeiauto stehen sehen, mich dort stehen sehen und dann gab es ja erstmal richtig Feuer von meiner Mutti. Die hat mich dort richtig zusammengefaltet. Wo dann der Polizist so gesagt, ja, bleiben Sie ruhig, war eine Dummheit, jugendliche Dummheit, ne, hat er das halt so ein bisschen abgetan, weil er mir ein bisschen helfen wollte. Ja, und was dann auch rauskam, der Besitzer von dem Haus wollte das wohl zu einem Bürogebäude machen und wir haben es halt total zerstört, dass es halt nicht mehr möglich war. Ja, und meine Mutter auch gleich, Handy legst du oben hin, die SIM-Karte liegt daneben. Ich hatte halt erst im Hinterkopf, wo sie das Handy weg, nimmst du SIM-Karte raus, nimmst ein anderes Handy. Ja, meine Mutti war halt nicht blöd, ne? Die wusste, was ich vorhatte. Und dann, ja, habe ich erstmal Hausarrest gekriegt und alles. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. 2, 3 Wochen vielleicht. Kam dann Post von der Polizei, mussten wir nochmal dorthin. Das Lustige war, mein Kumpel, der dort mit der Polizei mitgenommen wurde und ich, der war ja ein Jahr älter wie ich und ich hatte dem Tabak und Filter und Papers geholt zum Drehen und den seine Mutter hat das natürlich auch angezeigt, dass ich das geholt habe, obwohl ich ein Jahr jünger war. Eigentlich total schwachsinnig, weil ich kann ja auch nicht dafür, dass ich älter aussah wie er, ne, und das halt gekriegt habe. Und ja, dann waren wir dort auf dem Revier gewesen, haben uns halt drüber unterhalten. Ich habe zum Glück nichts gekriegt, weil ich zur Tatzeit noch 13 war. Es waren wirklich nur 2 Leute von uns, die schon 14 waren, auch zur Tatzeit und Sozialstunden im Tierpark leisten mussten. Ja, es gab ein Dudu und macht man nicht und das machst du auch bitte nicht nochmal. Und dann wegen dem Tabak und so, ja, musste ich halt sagen, wo ich den gekauft habe, in welchem Tabakladen und hatte die Bearbeiterin dort auch ein bisschen drüber gelacht, dass die Mutter halt eine Anzeige gegen mich gestellt hat, weil ich halt jünger bin, wie gesagt, ne? Und ja, und das Lustige war, die hatte das Drehzeug, hatte die dort in einem Briefumschlag an der Akte mit dran und zeigt mir das und ich so, ja, ich kenne das und ich wusste, ich hab nichts mehr. Und ich dann so, na, brauchen Sie das noch? Oder kann ich das mitnehmen? Und dann wurde ich erstmal getreten von meiner Mutter unterm Tisch. Dass ich halt, ja, war halt schon ein bisschen frech von mir gewesen. Ja. Und das Lustige an der Sache war, da drinnen war so ein Stahlpfosten, der sonst in der Fußgängerzone oder so steht. Den haben sie mit uns angerechnet, den hätten wir geklaut. Aber die Riesenschranke, die wir dort damals mit dort reingenommen haben, was ich ja schon erzählt habe, die war egal. Die ist denen irgendwie gar nicht aufgefallen. Da haben wir gar keinen Ärger deswegen gekriegt. Das war, wo ich eigentlich drüber gelacht habe und das eigentlich echt sinnlos fand, dass wir dafür nichts gekriegt haben. Aber naja, war ich happy drüber. Und ja, das waren meine ersten 3 Anzeigen. Wegen Hausfriedensbruch, Vandalismus und Sachbeschädigung, weil wir die Fenster kaputt gemacht haben und alles. Und ja, da gab es auch richtig Ärger von meiner Mutter. Die war zwar froh, dass ich keine Strafe gekriegt habe. Und mein Glück war auch, dass ich noch nicht 14 war. Aber ja, das hat dann auch erstmal so mich mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass das halt doch nicht so cool ist. Ja, und ja, und das war die Folge erstmal, über das halt das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht worden. Und ja, jetzt wird's spannender. Jetzt die nächsten Folgen geht's drum, wie ich öfter getrunken habe, öfter gekifft habe. Und ja, ich erzähle euch auch nicht zu viel, dass die Spannung noch ein bisschen bleibt. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und war auch ein bisschen interessant gewesen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zur Folge 7. Heute erzähle ich euch ein bisschen, wie es dann weiterging. Ja, in der letzten Folge ging es ja darum mit der Polizei, wo ich die Anzeigen bekommen habe. Das war dann auch erledigt gewesen. Dann ging es dann weiter. Dann habe ich dann ein paar neue Leute kennengelernt auf dem Hexenfeuer, mit denen ich dann auch immer mal wieder was gemacht habe und auch getrunken habe, regelmäßig. Mal hier ein paar Bierchen, dort ein paar Bierchen. Ja, gekifft haben wir auch ab und zu immer mal wieder. Ja, und dann habe ich dann neue Freunde gefunden. Und zwar die Anführerin aus unserer Klasse, sage ich mal. Mit der war ich dann auch gut befreundet, so sage ich mal. Und die hat einen Freund gehabt, der war, wie alt war er denn gewesen? 18, ja, 18 war er da. Und der ist mit meinem Bruder zusammen zur Schule gegangen. Und auch noch ein paar Kumpels von dem, die sind auch mit meinem Bruder in die Klasse gegangen. Und da war ich dort ab und zu mal mit. Ja, war sehr interessant gewesen, da mit 18-Jährigen abzuhängen. Und dann auch habe ich mich auch für die in ihre Musik interessiert. Die haben Deutschrock gehört und haben halt auch tagtäglich getrunken, wo ich öfters dort mit war. Und am Anfang halt so richtig schüchtern, man wollte halt nichts Falsches sagen, es war alles neu für ihn. Und viel geraucht, da habe ich dann richtig angefangen zu rauchen, wo ich dann auch knapp eine Schachtel am Tag geraucht habe oder sogar auch drüber hinaus und mehr. Und ja, dann so die anderen Freunde, mit denen ich davor zu tun hatte, hatte ich dann gar nicht mehr so viel zu tun. Ich war öfters dann bei denen und wir waren auch viel im Stadtpark gewesen mit den Leuten, die ich auf dem Hexenfeuer kennengelernt hatte. Und ja, mal hier, mal da. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, den sein Spitzname war Pille. Und ja, der ist eigentlich völlig ausgeschlagen, so sage ich mal. Das war so einer meiner schlimmsten Freunde, sage ich mal, der halt auch regelmäßig geklaut hatte, der mir das Klauen beigebracht hat in Läden. Da war, was eigentlich völlig schwachsinnig war, da sind wir in die Müller-Drogerie gegangen, haben Energy-Dosen geklaut, haben die ausgekippt und haben den Pfand weggebracht und hatten dann Geld gehabt und haben es davon ein Bier gekauft. Ja, und dann auch wieder getrunken und rumgelungert an irgendwelchen Stellen dort in der Stadt, wo man sich halt so getroffen hatte. Und ja, da war ich eigentlich jeden Tag gut unterwegs. In der Schule lief's immer schlechter, die Noten wurden schlechter, ich habe nicht mehr mitgemacht. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf Schule, ich hatte wirklich die Null-Bock-Einstellung. Und ja, ab und zu mal eben gekifft und öfters mal getrunken. Meine Mutter hatte sich dann immer aufgeregt, warum ich so sehr nach Rauch rieche. Ich hatte es ihr dann auch gesagt, dass ich rauche. Und ja, die war natürlich nicht begeistert davon gewesen. Sie meinte zu mir, verbieten kann sie es mir nicht, weil wenn, dann mache ich es sowieso dann heimlich. Sie möchte halt nur nicht, dass ich vor ihr rauche. Und ja, und die Freunde von damals, mit denen habe ich mich so alle 2, 3 Tage immer mal getroffen, weil ich den Zigaretten holen musste im Tabakladen. Und dann hatte ich ja Freunde, die 18 waren, die dann auch Schnaps kaufen konnten. Und da habe ich dann auch die ersten Male Schnaps getrunken, wo ich dann auch mich das erste Mal richtig übergeben habe vom Alkohol, weil es einfach viel zu viel für den Körper war. Und ja, da war jedes Wochenende war dort Party gewesen. Und es war, ja, es war cool gewesen so. Man hat sich anerkannt gefühlt. Und ich kannte die Leute ja schon, die mit meinem Bruder zur Schule gegangen sind, weil durch den Tierpark, da hatten wir so eine Schul-AG, sag ich mal, Tierpark-Lotsen hieß das. Und da war auch einer von denen gewesen, der auch öfters noch in den Folgen vorkommen wird, weil der eigentlich mich mein ganzes Leben immer mal wieder ein bisschen mit begleitet hat. Und der hatte mich damals auch mal in Schutz genommen und hatte auch mein Bruder ersetzt, sage ich mal so. Weil mein Bruder war nicht für mich da, aber er schon. Das war ja dann auch die Zeit, wo mich ein paar Leute gesucht haben, sage ich mal, die mich zusammenschlagen wollten. Und stand halt immer da für mich und hat versucht, das zu regeln und alles, ja. Ja, war halt wie mein Bruder dann gewesen. Und der hatte auch einen Hund gehabt, die Kira. Die hat er kurze Zeit gehabt. Es war ein Pitbull gewesen. Richtig toller Hund. Da waren wir auch sehr, sehr viel spazieren gewesen und unterwegs gewesen. Und haben gezockt. Und ja, es war einfach schön gewesen, wirklich mal wahre Freundschaft kennenzulernen. Dass einer für ihn einsteht. Und ja, der hatte auch ab und zu mal gekifft, aber mit mir überhaupt nicht, in der Zeit noch nicht. Der wusste das, glaube ich, auch gar nicht von mir. aber halt getrunken. Dann hat man sich jeden Abend auf ein Bierchen getroffen am Netto. Ja, es waren dann 2, 3, 4, 5 Bierchen, immer schön billiges Cola-Bier. Und ja, und so ging es dann los, dass ich eigentlich täglich getrunken habe und halt auch Schnaps getrunken. Es gibt ja so kleine Schnapsflaschen, so Feiglinge. Und da wurden, wenn wir dort einen Kasten Bier geholt haben und zu dem getragen haben, wurden da 4 Stück gekauft für jeden und die wurden dann auf dem Weg getrunken. Nachmittags um 4 oder so. Und dann abends schon gut angeheitert, dann wieder nach Hause, wieder ab ins Bad, schnell geduscht und gute Nacht gesagt und ins Bett, dass es die Mutter ja nicht rauskriegt. Und ja, so sah dann mein Leben aus. Paar Monate, ja, ich würde sagen sogar dreiviertel Jahr sogar lang, bis ich dann 15 wurde. Ja, wir hatten dann auch unsere Gruppe gehabt, die hießen Schungs. Da war der große Bruder von ihm mit dabei und noch ganz paar Kumpels und auch paar Mädels mit, wo wir uns abends getroffen haben, auch Bier getrunken haben und auch Schnaps getrunken haben und Party gemacht. In der Bude. Dann haben wir Schlagerpartys haben wir gemacht, Whiskyabende haben wir gemacht. Es war eigentlich schon lustig gewesen. Es war halt eine Gruppe, die zusammengehalten hat. Ja, der Alkoholkonsum war jetzt nicht so toll, aber ich hatte meine Freunde gefunden. Ja, und in der Zeit auch, da war ich noch 14, Ende der 8. Klasse, bin ich auch von der Schule geflogen. Weil ich glaube, ich hatte 3 Verweise gehabt und meine Noten waren zu schlecht. Und dort auf der Schule gab es keine Hauptschulklasse. Und da musste ich auf eine andere Schule wechseln. Und das war noch die Anführerin aus der Klasse. Und noch ein Kumpel, der mit dem ich früher auch immer unterwegs war, der auch mit im Abrisshaus war. Wir drei sind von der Schule geflogen. Wir wollten alle drei auf dieselbe Schule, aber unsere Direktorin hat die Direktorin von der neuen Schule angerufen und hat gesagt, steckt die drei nicht zusammen in der Klasse, das geht schief. Ja, ich bin in die 9a gekommen, sie in die 9b und unser Kumpel, der musste die 8. Klasse wiederholen. Sein Glück, weil er so konnte er den Realschulabschluss nachholen. Ja, und dann bin ich auf die Schule, wieder neue Leute. Aber ich hatte ja meine Freunde gehabt, mit denen ich jeden Nachmittag zusammen verbracht habe. Und ja, und dann das letzte Jahr auf der neuen Schule, wo ich natürlich auch nicht so prickelnd war, weil ich natürlich weiter einen Klassenclown spielen wollte. Und da bin ich auch mal nach der Schule gleich zu ihm und wieder getrunken und gefeiert. Und dann habe ich auch jemanden kennengelernt, ein Mädchen, die habe ich auch vorher mal schon mal gesehen. Auf dem Hexenfeuer hatte ich die, glaube ich, auch mit kennengelernt gehabt. Und ja, mit der habe ich dann angefangen zu schreiben und mich auch zu treffen. Aber das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ja, und tschüss. Grüßt euch, Leute, und herzlich willkommen zur Folge 8. Und heute sprechen wir darüber, über meine erste Freundin, die ich dann damals kennengelernt hatte auf der neuen Schule. Ja, die war damals genauso alt wie ich, die war auch 14. Wie hat das angefangen? So genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben angefangen zu schreiben über Facebook oder so. Und da haben uns dann halt mal getroffen und waren unterwegs gewesen. Ja, und dann hat es auch angefangen zu regnen, übelste. Und dann sind wir zu mir. Ha, wir beide klitschnass durchnässt, ne? Und dann habe ich ihr einen Pulli und eine Hose von mir gegeben, dass sie trockene Klamotten hat. Und dann lag mal im Bett. Und da kam es eigentlich auch schon zum ersten Kuss. Ja. Ist eigentlich wirklich Beziehung nennen kann man es nicht, weil, na gut, wir waren beide 14, ne? Und wirklich lange gehalten hat es auch nicht, weil ich nur zwei Sachen im Kopf hatte. Einmal saufen und einmal, ja. Matratzensport, sag ich mal. Ja, und so, ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Wochen oder einen Monat waren wir zusammen gewesen, also echt nicht lange. Dann habe ich es auch beendet und das sah so aus. In der Schule habe ich es ignoriert. Was heißt ignoriert jetzt hier nicht, aber nicht wirklich was mit ihr gemacht. Da hing ich halt mit meinen Leuten ab. Und Dann nach der Schule heime, sie hatte dann meistens Hausaufgaben gemacht, ich habe gechillt und gewartet, dann kam sie zu mir. Dann lief was und dann sind wir zum guten Kumpel gegangen, mit dem ich ja da viel zu tun hatte. Und da habe ich mich dann betrunken und habe die dann irgendwann heime gebracht und ja, dann wieder heime und Rausch ausgeschlafen und so sah eigentlich jeder Tag aus. Wochenende haben wir dann halt mal mehr zusammen gemacht, da waren wir auch größtenteils nur bei meinem Kumpel gewesen. Und wirklich mehr ist da dann auch nicht gewesen, so wie irgendwie mal was Schönes unternehmen oder so. Und mit 14 denkt man da auch nicht so über eine Beziehung nach, wie jetzt mit 20 oder so, oder mit 16, sage ich mal, oder mit 17. Je nachdem, wie reif man auch ist, ne? Und dann war es so gewesen, wir haben uns meistens frühs, weil wo sie gewohnt hat, das lag auf dem Schulweg, haben wir uns meistens dann frühs getroffen beim Griechen und sind dann zusammen zur Schule gelaufen und in früh saß ich dort und hatte ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, weil die halt auch übelst rumgestresst hat und ja, hör auf zu saufen und mach mal mehr was mit mir und nicht nur das eine. Und meistens war es halt so, wenn ich halt angetrunken war, war ich halt auch nicht nett zu ihr. Also, ja, war ich halt ein bisschen pumpy, sag ich mal, und hatte halt auch keinen wirklichen Bock auf das Rumgeturtel, so. Und in früh, da weiß ich, da saß ich auf der Treppe und sie kam und fing an, mich dazu zu texten, weil sie halt die Schnauze voll hatte. Und dann habe ich nur drüber gelacht und dann kam halt die Frage, so, sag mal, hast du mich nur zum Vögeln? Und ich so, na, wenn du meinst, und habe halt gelacht und das war eigentlich die Antwort für sie, dass sie es dann beendet hatte. Und was mich dann angekotzt hatte, ich wusste, dass sie, das war dann zu der Zeit schon mein bester Kumpel gewesen, ja, dass sie bei ihm oft war, die haben Bauer sucht Frau zusammengeguckt, total behämmert, und Schwiegertochter gesucht und so einen Scheiß haben die sich reingezogen. Und da hatte er mich gefragt. Ich war ja auch oft mit anderen Leuten noch zwischendrin mal unterwegs, weil ich da eigentlich die Schnauze voll hatte, dass sie halt auch ständig dort bei meinem besten Kumpel abhängt. So, weil es war vorbei gewesen. Und da hatte ich eigentlich nicht mehr bei meinen Leuten rumzusitzen. So war meine Meinung damals. Und dann hat er mich gefragt, ob ich rumkomme auf ein Bierchen. Und da habe ich halt geschrieben, nur wir beide, weil ich eigentlich die Schnauze voll hatte. Oft das Gezanke und so. Und dann bin ich dorthin, weil er hat mir versprochen, ja, alleine und alleine, komme ich dorthin, setze mich auf das Sofa und mache mir ein Bier auf und dann quatsch mal kurz. Und nach 5 Minuten kommt die aus dem Schlafzimmer gelaufen. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, ey. Das hat mich richtig angekotzt. Und da war ich dann auch richtig schlecht gelaunt und dann fing er auch an, ja, red doch jetzt mal mit ihr und so. Mussten wir dann reden von meinem besten Kumpel aus und ja, wirklich geklärt, ja, wir Freunde, sage ich jetzt immer, wir haben uns dann halt verstanden, haben uns nicht mehr angezopft. Und ja, es lief dann zwar danach noch immer mal wieder was, weil, naja, Chance nutzen, ne? So war damals meine Meinung. Und ja, das war so meine erste Beziehung, wenn man es so nennen kann. Aber auch hauptsächlich halt nur trinken im Kopf. Und dort waren schon lustige Partys gewesen. Immer war ein Kumpel, der auch mit in den Abrisshäusern mit dabei war. Da haben wir gesagt, also unseren Eltern haben wir gesagt, wir schlafen bei ihm, weil denen seine Eltern auch nicht da waren. Und da war Straßenfest gewesen bei uns in der Stadt. Und da waren wir auf dem Straßenfest und haben halt schon getrunken. Aber der Kumpel, der hatte halt noch nicht wirklich mal was getrunken und war es halt nicht gewohnt und war halt ziemlich schnell besoffen gewesen. Das war so ein lustiger Abend. Dann saßen wir dort am Tisch und fingen dann an mit so Klebeband, haben unseren Namen drauf geschrieben und bei dem jeweilig anderen irgendwo hingeklebt. Und da saß ich dort im Unterhemd und Mütze auf und mit meinem besten Kumpel und haben halt dort übelst gesoffen und einen Schnaps nach dem anderen und eine Kippe nach der anderen und meine Freundin war da auch mit gewesen. Und ich habe die dann irgendwann heim gebracht, aber ich war schon wieder übelst besoffen gewesen. Und dann fing dann seine Mom an anzurufen. Und Ja, und ich nicht rangegangen und dann hatte ich nur nachgeschrieben, ja, ihm geht's nicht so gut und wir schlafen bei dem engen Kumpel, ja. Und dann hat sie dann aber gesucht, wo mein bester Kumpel wohnt und ist dann dorthin gekommen. Und was hat denn der gemacht? Er lag auf dem Boden, also halb auf dem Sofa, halb auf dem Boden und mit dem Kopf über dem Eimer und hat sich ausgekotzt. Und da hat die richtig, richtig Stress gemacht. Da gab's richtig Ärger. Und mein bester Kumpel und ich erstmal Zigarette gestopft, einen kurzen getrunken und erstmal geraucht, ne? Ja, meine Freundin war da zum Glück schon weg gewesen, weil, ja, musste ja nicht sein. Und dann hat die mich da wirklich aus der Bude mit rausgezerrt und wollte mich eigentlich noch nach Hause bringen, aber ich bin dann selbstständig nach Hause gelaufen. Ja, ich war pünktlich zu Hause. Für mich gab es eigentlich nicht viel Stress. Die Mutter hat mich zwar erstmal nicht mal leiden können, weil ich ihn ja mit dorthin genommen habe. Aber naja. Ja, und so sahen eigentlich unsere Wochenenden aus, immer. Ja. In der Zeit, wo ich sogar die Freundin hatte, oder kurz danach war das auch, da hatte ich eine Wette gehabt mit einer Freundin, dass das Blondieren, ich meinte, das tut nicht weh, und sie meinte, das tut weh, und die, also, der Einsatz war, wenn es weh tut, muss ich eine Woche so rumlaufen und wenn es nicht weh tut, färbt sie mir die danach gleich wieder schwarz. Ich natürlich mir die Haare blondieren lassen von ihr, es tat höllisch weh natürlich. Und was ist höllisch weh, es hat halt ziemlich gebrannt auf der Kopfhaut. Ja, dann muss ich so rumlaufen. Und da ist meine Mom richtig, richtig ausgerastet. Da gab es richtig Ärger. Die hatte mich dann abgeholt. Ich hatte von meinem besten Kumpel einen Spiegel gekriegt, weil der den nicht mehr wollte. Kurz vorher hatte ich, glaube ich, auch meine Freundin Häme gebracht. Das war in der Zeit, wo ich noch mit ihr zusammen war. Ja, meine Mom holt mich ab, sieht das und rastet völlig aus, weil da auch wieder ein Brief von der Polizei kam. Ja, darüber erzähle ich in der nächsten Folge, worum es in dem Brief ging. Und auf jeden Fall sind wir losgefahren und meine Mom war völlig am Ende, weil das halt die Zeit war, wo ich halt dann schon das zweite Mal wegen mit der Polizei Ärger hatte. Und dann auch halt auch öfters mal angetrunken war. Das aber halt nie zugegeben habe. Und da sind wir dann Richtung nach Hause gefahren und meine Mom hatte geheult, hat mich angebrüllt, dass sie nicht mehr will und warum ich ihr das antue. Und hat auf eine Bushaltestelle zugehalten, hat immer mehr Gas gegeben. Da habe ich das erste Mal so wirklich gemerkt, Scheiße, du solltest langsam mal was ändern und ja, deiner Mutti nicht so viel Scheiße antun. Ne? Und ja, zum Glück hat sie es nicht gemacht. Die hat dann also was ist abgebremst, ist dann vom Gas gegangen und ja, da gab es dann auch richtig Ärger. Nur weil ich mir die Haare blondiert hatte, das war dann der Auslöser gewesen. Ja, das war's mit Folge 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in Folge 10 geht es dann darum, das zweite Mal von der Polizei gehört. Also das erste Mal war das eigentlich, dass die Post kam, eine Anzeige deswegen. Ja, und da wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Grüßt euch Leute und herzlich willkommen zur Folge 9. Ja, 9 Folgen haben wir schon geschafft. Und heute geht es darum, das habe ich in der letzten Folge gesagt, der Brief, der von der Polizei nach Hause kam. Und darum, also da drin stand halt, dass ich angezeigt worden bin wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja, von Anfang an, ich war mit 2 Kumpels, nee, mit 3 Kumpels unterwegs. Bei der Müller-Drogerie, das war so eine kleine Einkaufspassage. Und da waren 2 Typen, die über den einen Kumpel irgendwie behauptet hätten oder halt was behauptet hätten. Die haben halt erzählt, dass er aus der Mülltonne fressen würde und sowas halt, was halt überhaupt nicht geht. Und denen sind wir dort begegnet. Da bin ich mit einem Kumpel in die Müller-Drogerie rein, haben die gesehen, sind denen dann hinterhergelaufen. Und ja, und dann, ja, und wo, am Ende von der Einkaufspassage, also der Ausgang dann, haben wir die anderen 2 gewartet und haben dann halt den rumgeschubst und halt geschlagen. Und bis dann eine Frau kam und dem halt geholfen hat, was heißt geholfen hat, halt gebrüllt hat, dass die aufhören sollen, und dann ist er weggerannt. Und ich hatte halt nichts gemacht, ich stand halt einfach nur mit daneben. Und deswegen war das für mich unerklärlich, warum ich dort eine Anzeige gekriegt habe. weil ich ja nichts gemacht habe. Na, ich stand ja nur daneben. Klar, ich hätte dem helfen können, aber es waren meine Kumpels gewesen damals. Und ja, und auf jeden Fall ist der Häme gerannt. Ich glaube, der hat auch Nasenbluten gehabt oder so. Deswegen, und ja, dann bin ich dann an dem Abend, wo ich den glaube, einen Tag später, meine Mom wollte mir das wieder Hausarrest geben. Aber ich habe gesagt, hier finde ich sinnlos, weil ich habe ja nichts gemacht und ich wollte das halt auch klären. Und dann habe ich beim Simmel, also Edeka, auf dem Parkplatz abends mal gewartet, weil ich wusste, der ist da drinnen, und habe ihn mir abgefangen und habe ihn gefragt, was die Scheiße soll, warum er mich halt anzeigt, weil ich ja gar nichts gemacht habe. Und dann meinte er bloß zu mir, er hat nichts gesagt und er weiß ja, dass ich nichts gemacht habe und so. Und dann sind die ersten Fragen aufgekommen, wieso ich dann, warum ich damit angezeigt werde. Und auf jeden Fall hatte mein Onkel, der sich damit ein bisschen auskennt mit Schreiben und so, weil er auch auf dem Gericht arbeitet, hatte dann mir geholfen und hat dann die Zeugenaussagen angefordert. Und in keiner Aussage stand da drin, dass ich was gemacht habe, außer von dem einen Kumpel von mir, der eigentlich hauptsächlich zugeschlagen hat. Und das hat mich richtig, richtig abgefuckt, weil fand ich völlig für den Arsch. Was ist denn das? Das ist hinterfotzig, sage ich mal. Ja, und dann habe ich mich mal mit dem einen Kumpel getroffen, der dort auch mal, also über den das erzählt worden ist, und haben uns dann auch mit demjenigen getroffen, der mich dort mit genannt hat. Und da habe ich ihm erstmal eine Ansage gemacht, was die Scheiße soll. Und da wollte er sich jetzt erst rausreden. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe die Zeugenaussagen, ich habe es gelesen, dass du die Aussage gegeben hast. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll auf jeden Fall klarstellen, dann, dass ich das nicht gesagt habe. Und dann kam dann, ich glaube, 1, 2 Monate später war dann die Gerichtsverhandlung. Deswegen, und ich habe auch nochmal mit einem abgekaspert, so dass die halt sagen, dass ich nichts gemacht habe. Was ja auch so war. Und dass sie halt das aber halt nochmal sagen. Und mein Onkel hatte dann auch gesagt, von Mangel, also an Mangel von Beweisen, können die mich eigentlich gar nicht mit anklagen, weil ich ja, es hat eine Person gesagt, dass ich dort mitgemacht hätte von 5 Leuten. Und dann auf jeden Fall, ich musste auch zur Jugendgerichtshilfe, hieß das, glaube ich, musste dort mein ganzes Leben erzählen, dass die dort was aufschreiben konnte. Das war so nervend gewesen, weil es sinnlos war. Und dann war dann die Gerichtsverhandlung gewesen und derjenige, der mich dort also der meinen Namen mitgenannt hatte. Das Lustige war, mein Name hat er genannt und den Namen von dem anderen Kumpel, der vierte, der mit war, der wurde gar nicht erwähnt, der war auch nicht mit angeklagt. Er hat dann Gerichtsverhandlungen gehabt. Derjenige, der mich dort mit angezeigt hatte oder der meinen Namen mitgenannt hat, der saß, glaube ich, eine Woche Jugendarrest vorher und so sah er auch aus, der war richtig fertig. Und der eine Kumpel, über den das gesagt wurde, der kam erst mal eine Dreiviertelstunde zu spät zum Gericht. Wir saßen dann dort und dann wurde es dann nochmal um eine halbe Stunde vertagt. Oder sagt man vertagt? Ja, ist ja egal. Und dann wurde das halt besprochen alles und dann das Opfer oder der Geschädigte hat dann seine Aussage dort nochmal gemacht. Ich saß mit auf der Angeklagtenbank, wo ich mich völlig fehl am Platz gefühlt habe. Das ging mir richtig auf den Sack. Ich fand es eigentlich ganz lustig, weil was die dort für Aussagen gemacht haben, die zwei mit angeklagt waren, meine Kumpels damals. Ja, lächerlich eigentlich. Die haben die über den gesagt, ja, der geht auf eine Kloppi-Schule und das ist ein Kloppi und so. Und im Endeffekt sagt der Richter einfach, ihr geht auf genau dieselbe Schule, nur auf eine andere Schule, also mit einem anderen Namen. Ja, da musste ich lachen. Meine Mutter hat das gesehen, die war da nicht so erfreut drüber, dass ich da lach. Und dann wurden dann die Anzeigen, die Vorstrafen vorgelesen. Bei mir stand ja nicht drin, weil die 3 Anzeigen, die ich ja mit 13 bekommen habe, die wurden ja fallen gelassen, weil ich noch nicht strafmündig war. Und bei dem einen hat er, glaube ich, eine halbe Stunde vorgelesen, bei dem anderen auch knapp eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann wurde das von der Jugendgerichtshilfe, was wir ausgesagt haben, nochmal vorgelesen. Und im Endeffekt habe ich dann auch gesagt, weil dann kann man sich ja nochmal äußern, was man dazu sagen will. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich halt auf Freispruch plädiere, und halt, dass die Kosten, die Fahrtkosten und so von der Staatskasse übernommen werden. Das hatte mein Onkel zu mir gesagt, dass ich das sagen soll. Meine Mutti hatte das dann auch nochmal gesagt gehabt. Und gegen mich wurde dann fallen gelassen und die beiden haben dann, glaube ich, 2 Jahre auf Bewährung gekriegt oder so, weil die auch schon ein ganzes Strafregister davor hatten. Aber ich bin dort leider nicht schlau draus geworden. Ich habe danach trotzdem weiterhin noch was mit denen gemacht, obwohl es meine Mutti nicht wollte, was auch jetzt im Nachhinein verständlich ist. Und mit dem Geschädigten bin ich dann eigentlich gut klargekommen. Mit dem habe ich dann auch mal ein Bierchen getrunken und so. Ich hatte mich dann auch nochmal entschuldigt, dass ich halt nicht geholfen habe, sondern halt nur zugeguckt habe. Und dann war die Sache auch gegessen. Dann hatte sich dann meine Mama mir entschuldigt, dass sie so ausgerastet ist und mir nicht gleich geglaubt hat. Meinem Onkel war ich sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat, weil ich selber davon keine Ahnung, ich war 14. Meine Mutti hat davon auch nicht so Ahnung. Und ja, das war die Geschichte eigentlich, der Brief von der Polizei und das erste Mal, wo ich vor Gericht saß. Ist eigentlich ein komisches Gefühl, dort zu sitzen. Vor allem, wenn der Richter dort reinkommt, muss der aufstehen. Wenn er rausgeht, muss der aufstehen. Und du fühlst dich halt wie so ein Schwerverbrecher, wenn du dort sitzt und alle Augen sind auf dich gerichtet. Ja. Und weiterhin habe ich halt trotzdem getrunken, ne? Und mit demjenigen, also mit eben von den beiden, mit denen ich angeklagt worden bin, mit dem habe ich dann sogar noch ein paar Monate später nochmal eine Straftat begangen, wo ich euch dann in der übernächsten Folge drüber berichte, in Folge 11 dann. Ja, das war's heute auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge ging heute jetzt nicht so lange. Aber mehr dazu sagen habe ich nicht. Das war es eigentlich gewesen. Und dann wünsche ich noch euch einen schönen Tag und tschüss. Grüßt euch Leute und herzlich willkommen zur Folge 10. Und zwar, heute geht es darum, das erste Mal im Polizeirevier in der Zelle gesessen. Weil, wo ich damals das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht worden bin, was ich erzählt habe, saß ich ja nicht in der Zelle, da saß mir nur im Büro. Und zwar, da war ich auch mit eben von den beiden Typen, mit denen ich auch vor Gericht saß, waren wir auch unterwegs gewesen wieder, hatten auch wieder gut einen getrunken. Und da waren wir im Rewe gewesen. Und ja, der mit zwei Freundinnen, da waren wir eh 18. Wir hatten nur das Geld gehabt. Soweit haben wir aber in dem Moment nicht gedacht. Und da haben wir dann, sind wir halt so ein bisschen durch den Laden geschlendert und dann los, komm, wir klauen uns jetzt eine Pulle Schnaps. Wollten wir uns eine Flasche saurer Kirsch klauen, haben natürlich geguckt, wo die Kameras überall hängen und wo man es halt nicht sieht. Und ja, wie lange waren wir drinne? Halbe Stunde oder so. Haben halt so geguckt, haben halt auch so getan, als ob man halt einfach so gucken und in den Schlender boxen und so. Und dann hab ich mich so hingestellt, so also an das Regal ran, mit dem Rücken zur Kamera, dass die Kamera das nicht sieht. Ja, aber wir haben nicht dran gedacht. Er hat eine Flasche rausgenommen, wir sind ohne Flasche weitergelaufen, ne? Er hat sich die in die Hose reingesteckt, so unter den Gürtel und dann die Jacke drüber und dann sind wir weitergelaufen. Was haben wir denn gekauft? Ich glaube, eine Packung Chips oder so, dass es nicht ganz so auffällt. Und dann sind wir zur Kasse gegangen und da kam auch schon die Laden-Security. Und ich denke mir, ach du Scheiße, haben sie doch gemerkt. Und dann haben die uns mit hintergenommen. Und dann saßen wir dort in dem Raum und haben uns dann mit denen dort unterhalten. Und die natürlich wollten gleich, oder haben halt die Polizei dann auch gerufen, wollten halt Ausweise und so haben. Ja, und dann dachte ich mir so, Scheiße. Wäre okay gewesen, hätten sie du gesagt. Und dann hätten wir wieder gehen können. Aber so war mir wieder klar, Scheiße, meine Mutter holt mich wieder von der Polizei ab, weil die werden mich nicht Heme fahren, weil dort, also mit dem Auto 20 Minuten circa, bist du gefahren. Von der Stadt bis nach Hause zu mir. Und dann, so wir waren halt hinten und die so, ihr habt irgendwas einstecken. Und ich so, nö, ich hab nichts einstecken, haben die mich abgesucht. Ich hatte ja auch wirklich nichts einstecken. Und da habe ich dann auch gesagt, wieso werde ich denn hier festgehalten? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich stand ja einfach nur rum. Und ja, mein Kumpel hat dann halt die Flasche halt gleich rausgegeben, denen gegeben und hier, ja. Und war ja nicht beschädigt, so theoretisch, die haben sich auch ein bisschen groß gefühlt, die zwei Security-Leute dort. Ja, und dann haben die Polizei angerufen und Dann kamen die zu dritt sind die gekommen und haben uns dann erstmal abgetastet mit hier an die Wand ranstellen, Beine breit und Arme hoch. Und haben die uns dort abgetastet. Ich glaube, mein Polizist, der mich dort abgetastet hatte, der war, glaube ich, ein bisschen schwul, so lange wie der mich abgetastet hat. Und dann war die Frage, das habe ich ja nicht ganz verstanden, weil das war an einem Wochenende. Draußen war auch richtig viel los vorm Rewe, da standen Haufen Leute. Und haben die halt gefragt, so, ob wir flinke Beine kriegen. Und ich habe das aber so verstanden, ne, dass wir halt schnell zum Auto laufen sollen, weil dort halt so viel los ist. Ja, und das Blöde war halt aber, die meinten halt, ob wir abhauen. Soweit habe ich aber in dem Moment nicht gedacht. Und dann sind wir dann halt zum Auto gelaufen. Als erstes haben die gesagt, wie flinke Beine. Und ich so, na, ich lauf schnell zum Auto. Die so, nee, du sollst nicht wegrennen. Darum ging es. Ich saß so. Dann sind wir da zum Auto gegangen. Haben uns hinten reingesetzt, sind dann zum Revier gefahren. Und das Lustige, also eigentlich, was ist lustig, es ist eigentlich kackendreist von ihm gewesen. Da hat er ein Tablet als Handy gehabt. Dann hat er im Auto das Tablet rausgepackt und fing an, Geometry Dash zu spielen oder wie das heißt. Auf jeden Fall fing er an zu zocken auf dem Tablet. Und der Polizist dreht sich um, weil die Musik kam. Der macht ganz schnell leise. Und der dann so, packt das Ding weg, sonst nehme ich es dir weg. Und da ist er den Polizisten übelst angefahren. Eben, dass er ja nur seiner Mutter schreiben wollen würde. Ja, hatte ich erstmal wieder was zum Lachen. Und dann sind wir dort ins Revier reingelaufen. Ja, die Polizisten mit mir gequatscht, dass ich halt ziemlich groß bin für mein Alter und relativ alt aus, oder was heißt alt, älter aussehe, wie ich bin. Und dann muss man dort in die Zelle. Jeder in eine. Und was mich ja dort so angekotzt hat, wir mussten Schuhe ausziehen, wir mussten Hose ausziehen, dass wir uns halt selber nicht verletzen oder so. Und dann saß ich dort in Buchse und Pullover und mein Kumpel saß in der Zelle nebenan. War arschkalt in der Zelle gewesen. Die haben mir irgendwas erzählt, hier gibt Fußbodenheizung. Gab's nicht. Und dann grübelst du erstmal. Und die Zelle, die war so eklig. Ich glaube, das war eine Ausnüchterungszelle eigentlich. Weil irgendwas Braunes hat an der Decke geklebt, wo ich nicht wissen will, was das ist. Ich kann es mir zwar denken, aber so genau wollte ich nicht wissen. Und drei Kameras hingen drin in der Zelle. Und das ist auch kein cooles Gefühl, wenn die schwere Tür hinter dir zugeht und dann die Riegel da davor gehen. Und dann denkst du dir halt nach, ja toll, was erzählst du denn der Mutter, ne? Und auf jeden Fall haben die dann halt erklärt, da war so eine Klingel an der Wand, die reindrücken konntest. Und da fingen die halt an, ja, wenn sie auf Toilette müssen oder was trinken wollen, klingeln sie. Und das Nervende war an der ganzen Sache, da ist so ein Polizist die ganze Zeit über den Gang gelaufen, hat die ganze Zeit gepfiffen. Und das ging mir so auf den Sack. Und dann habe ich da mal geklingelt, weil ich was trinken wollte. Der hat natürlich aufgemacht und weil ich vorher gebrüllt habe, der soll die Schnauze halten. Habe ich natürlich nicht gekriegt, hat er die Tür gleich wieder zugemacht. Und dann sind die dann nochmal gekommen wegen der Handynummer von meiner Mutter halt, dass sie die halt anrufen können, weil die haben gesagt, ich habe halt gefragt, ob die mich auch heime bringen und die so, nee, wir sind kein Taxiunternehmen. Ja. Und dann habe ich dann mein Handy kurz gekriegt, habe dann die Nummer von meiner Mutter rausgesucht, habe die der dann gegeben. Ja, und insgesamt saß ich dreieinhalb Stunden saß ich dort in der Scheißzelle. Ja, das war richtig nervend. Und mein Kumpel, der eigentlich geklaut hatte, der die Flasche einstecken hatte, war die Mutter nach einer Stunde da. Und was ich dann richtig krass fand, also es war dann auch eigentlich der letzte Kontakt. Wir haben uns dann über die Jahre dann ein paar Mal nochmal gesehen und auch nochmal gequatscht, aber so wirklich, dass wir was zusammen unternommen haben, nicht. Ich wusste auch bei ihm, er ist ja auf Bewährung. Ich wusste nicht, was bei ihm passiert. Und auf jeden Fall, das hat man ja alles gehört, kam seine Mutter und hat geheult und hat ihn gefragt, ja, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und der haut raus, halt die Fresse, du Fotze, ich hab Hunger, ich will Heme. Da war ich erstmal ein bisschen baff gewesen, wie der mit seiner Mutter umgeht. Da hat mir die Mutter schon leid. Und dann, ja, dann hat halt der Polizist da mit dem gequatscht, das war mir auch egal. Ich hab dann halt nachgedacht, wie ich mich bei meiner Mutter entschuldige, dass ich wieder so eine Scheiße gemacht hab. Und dann, ja, dann irgendwann ging dann die Zelle wieder auf. Ich musste ja meine Schuhe, meine Sachen, die ich ausgezogen habe, in so eine gelbe Kiste war das, draußen vor die Tür stellen. Und dann ging dann die Tür auf und haben gesagt, ja, deine Mutter ist da, zieh dich bitte an. Und dann haben die mich da beobachtet, wie ich mich anziehe. Das ging mir auch schon wieder auf den Sack. Und dann meinte der eine Polizist bloß zu mir, ja, ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn die Mutter heult. Und ich dachte mir, scheiße. Aber wollte natürlich auf Großkotz machen, hab natürlich gesagt, ja, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Ja, und dann bin ich dann dort raus aus der Zelle, dann in das Büro. Und meine Mutter hat auch übelst geheult und ist mich dann auch erstmal voll angegangen, warum ich schon wieder so eine Scheiße gemacht habe. Und dann, ja, dann sind wir halt dann los. Also ich habe dann auch nochmal dort gesagt, da habe ich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ich überhaupt hier bin, weil ich habe nichts gemacht. Und dann meinte sie, na, ich habe den gedeckt. Da habe ich gesagt, nur weil ich an dem Regal stand, heißt das ja nicht, dass ich ihn mutwillig gedeckt habe. Wollte mich ein bisschen rausreden. Im Endeffekt, ich habe dann auch nichts gekriegt, weil, ja, ich hab ja in dem Sinne nichts gemacht. Ich stand ja einfach nur da. Und da habe ich auch keine Anzeige gekriegt, Gott sei Dank. Und dann sind wir dann halt los, ins Auto runter. Dann durfte ich mir unten erstmal ein bisschen die Ansage machen lassen, warum ich schon wieder so eine Scheiße gemacht habe. Weil es war dann mittlerweile das dritte Mal, dass ich mit der Polizei Probleme hatte. Und dann sind wir heimgefahren, gefahren, da habe ich auch erstmal Hausarrest, glaube ich, gekriegt, wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja, und da habe ich mir dann überlegt, gut, du lässt die Scheiße erstmal. Und was heißt erstmal? Du lässt das mit Polizei und Straftaten begehen, weil im Endeffekt es bringt nichts. So, außer dass ich halt nur wieder bestraft werde von meiner Mutter. Und ist halt scheiße. Und meiner Mutter ging es ja dabei auch nicht gut, weil sie hat sich immer die Frage gestellt, was hat sie falsch gemacht in der Erziehung, dass ich klaue. Und das hat sie auch zu mir gesagt. Diese, wieso klaust du? Du kriegst Geld von mir, wenn du welches brauchst. Wir haben es nicht so nötig, dass du klauen musst. Und ja, da hat sie auch recht gehabt. Und dann hatte ich dann, mit denen hatte ich ja dann auch nichts mehr zu tun gehabt. Und das war ja auch eigentlich so der einzigste, mit dem ich Straftaten mal begangen habe. So, dass wir halt auch von der Polizei erwischt worden sind. Außer dass damals in dem Abrisshaus, das waren ja andere Freunde, das war ja wirklich nur Jugenddummheit, sage ich mal. Ja, und das war's heute mit der Folge, mit in der Zelle gesessen. Und ich wünsche noch euch einen schönen Tag und tschüss.